Daraufhin sagte Al-Abbas, der Onkel des Propheten, Waihaka ya Abba Sufyan, innaha nubuwa. Da sagte sie ihm, nein, O Abu Sufyan, es ist das Prophetentum. Es ist das Prophetentum. Es ist also nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dieser Mensch, der diese Macht bekommen hat, sondern es ist das Prophetentum, das ihm mit Allahs Erlaubnis diese Macht verliehen hat. Und dann sagt er, so ist es. Wie dem auch sei, Abu Sufyan kehrte dann zu den Quraysh zurück, als Muslim, und sagte ihnen, teilte ihnen mit, dass die Muslime auf dem Weg seien zu ihm, und hat ihnen verboten, hat ihnen gesagt, bitte wehrt euch nicht. Es macht keinen Sinn, wehrt euch nicht. Und ein Sahabi namens Sa'd ibn Ubadah, er war derjenige, der die Flagge der Ansar, die Ansar sind die Muslime aus Medina, die den Propheten von dort aus unterstützt haben, im Gegensatz zu den Muhajirin, die ausgewandert sind dorthin, seit die eigentlichen Einwohner von Medina den Islam angenommen haben. Sa'd ibn Ubadah, er hatte die Flagge der Ansar. Und als die Kompanie, Kompanie ist eine Teilarmee, als die Kompanie der Ansar an Abu Sufyan vorbeiging, als er die ganze Armee, als die ganze Kompanie vor sich sah, sagte Sa'd ibn Ubadah, radiallahu ta'ala anhu, al-yawma yawmul malhama, al-yawma tustahallul ka'ba. Das heißt, heute ist der Tag der Schlacht. Und heute wird die Ka'ba ihre Heiligkeit verlieren. Heute ist der Tag der Schlacht und heute wird die Ka'ba ihre Heiligkeit verlieren. Und er will damit sagen, heute wird Quraysh abgeschlachtet. Das wollte er damit sagen. Und heute gibt es auch keine Heiligkeit mehr für die Ka'ba, weil normalerweise, du darfst nicht bei der, in dem Haram-Gebiet von Makkah und Medina, man darf dort nicht einen Kampf beginnen. Und er wollte damit sagen, am heutigen Tag werden wir das sehr wohl machen. Abu Sufyan hörte diese Worte von Sa'd ibn Ubadah und teilte sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Sa'd liegt falsch, heute ist der Tag, an dem die Ka'ba verherrlicht wird und heute ist der Tag, an dem die Ka'ba neu eingekleidet wird. Und hier sehen wir sehr schön, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt gar nicht vorhatte, irgendwie ein Gemetzel zu machen. Und er hatte auch gar nicht vorgehabt, sich zu rächen, wie wir später sehen werden, sondern es ist der Tag, an dem er sich gehofft hat, dass die Quraysh einsehen, dass es keinen Sinn mehr macht, sich gegen die Ausbreitung des Islam zu wehren. Und dass es am besten ist für sie, dass sie den Islam annehmen, dann werden sie in diesem Leben es genießen und im nächsten Leben es ebenfalls genießen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann als Strafe sogar die Flagge von Sa'd ibn Ubadah weggenommen und sie seinem Sohn Qais gegeben. Später hat dann Sa'd mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nochmal gesprochen und ihm gesagt, sinngemäß gesagt, Allah, gib mir lieber wieder die Flagge, denn ich habe Angst, dass mein Sohn Fehler begeht. Offensichtlich war er nicht in der Lage, wie sein Vater, eine Kompanie zu führen. Und daraufhin hat er sie dann wieder zurückbekommen. Denn es war klar, die Lektion hat er erteilt bekommen. Und deswegen war es kein Problem mehr, wenn er sie wieder bekommen dürfte. Als sie dann, wie gesagt, sie sind an dieser Stelle, diese Ortschaft, die man Marru Dhahran nennt, hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschlossen, dass er in Mekka einmarschieren wird. Und er hat dann die verschiedenen Führer der Kompanien bestimmt und hat die Armee eingeteilt in drei Teile. Einmal in den rechten Flügel und einmal in den linken Flügel und einmal in den mittleren Flügel. Und Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er hatte den rechten Flügel und Az-Zubayr ibn al-Awwam, er hatte den linken Flügel und Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiallahu ta'ala anhu, er war verantwortlich für die Fußarmee und offensichtlich war das der mittlere Teil und Allah weiß am besten Bescheid. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte an diesem Tag zwei Flaggen gehabt, eine große und eine kleine. Und die große, was man auf Arabisch Raya nennt, Entschuldigung, die kleine, die man auf Arabisch Raya nennt, sie war von weißer Farbe die große, die man auf Arabisch Liwa nennt, sie war von weißer Farbe und die kleine, die man auf Arabisch Raya nennt, sie war von schwarzer Farbe. Wie dem auch sei, das sind Dinge, die keine große Bedeutung haben, denn die Flaggen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatten unterschiedliche Farben, wie Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala das uns mitgeteilt hat. Tayyib, die Quraysh hatten natürlich zuvor ihre Verbündeten gehabt, die sich alle mit ihnen versammelt hätten, sobald sie angegriffen würden. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er sich auf den Weg nach Mekka gemacht hat, wissen wir, wie wir vorhin erfahren haben, dass Abu Sufyan hat den Qurayshiten gesagt, bitte wehrt euch nicht. Und deswegen, nach und nach kamen ein paar Leute aus den anderen Stämmen und hatten versucht, mit den Muslimen zu kämpfen. Und jeder, der sich in die Armee der Muslime, auf den Weg der Armee der Muslime geworfen hat, hat die Armee des Propheten sallallahu alaihi wasallam dann beseitigt. Und so ist die Armee vorgedrungen. Es gab fast keine Auseinandersetzung, bis auf diese ein paar wenige Auseinandersetzungen, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka betrat von dem Stadtviertel namens Quda. Und er betrat dort die Mekka, bis er bei dem hügischen As-Safa ankam, sallallahu alaihi wasallam. Und Khalid ibn Walid, radiallahu ta'ala anhu, kam aus der entgegengesetzten Richtung. Und der Historiker ibn Ishaq, rahimahullahu ta'ala, er berichtet von einer kleinen Auseinandersetzung, die stattgefunden hat zwischen der Kompanie von Khalid ibn Walid, radiallahu ta'ala anhu, und manchen Götzendienern. Und bei dieser Schlacht sind drei Reiter von den Muslimen gefallen und von den Mushrikin, von den Götzendienern, sagten manche Überlieferungen, sind 12 verschiedene gefallen. Manche Überlieferungen sagen 12, das ist die Überlieferung von Ibn Ishaq, und die Überlieferung von Musa ibn Uqba, sie sagt, dass es 24 waren, und diese Überlieferung ist Mursal, genau wie die erste. Und Al-Waqidi, rahimahullah, sagt, es sind 28 gewesen, allerdings ohne Isnad, und es gibt andere Überlieferungen, die ebenfalls unauthentisch sind, die davon reden, dass 70 sind, die auf der Seite der Quraysh gefallen sind, oder auf der Seite der Götzendiener gefallen sind. Und allgemein gelten die Historiker oder die Bücher von Ibn Ishaq und Musa ibn Uqba als die authentischsten Bücher, was die Feldzüge des Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht. Und Ibn Uqba, Musa ibn Uqba, seines gilt als allen voran, und deswegen kann man davon ausgehen, dass es ungefähr 24 waren, wie er es überliefert hat, rahimahullah ta'ala. Abu Sufyan, in der Zwischenzeit, wie gesagt, es sind einige gefallen von den Quraysh, 24 Leute sind gefallen von Quraysh, und offensichtlich in ein paar anderen Auseinandersetzungen auch noch ein paar. Und deswegen sagte Abu Sufyan zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, oh Gesandter Allahs, auf Arabisch heißt Ubihat Khadra Quraysh. Das heißt sinngemäß übersetzt, heute kann es geschehen, dass alle Quraysh fallen werden. Oder alle Quraysh werden heute vielleicht getötet. Und La Quraysh ba'd al-yawm. Es wird nach dem heutigen Tag wird es Quraysh nicht mehr geben, wenn es so weitergeht. Daraufhin, und das heißt natürlich darauf hin, dass schon einige gefallen sind. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala ad-dara Abi Sufyan fa huwa amin. Wer das Haus von Abu Sufyan betritt, ist sicher. Und daraufhin sind natürlich alle Leute gestürmt in Richtung vom Haus von Abu Sufyan. Und andere haben sich in ihre eigenen Häuser eingeschlossen, und jeder, der sich in sein Haus eingeschlossen hat, dem wurde nichts getan. Was auch darauf hinweist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein Interesse daran hatte, sich in einen Krieg mit den Quraysh zu begeben, sondern es wäre viel besser, wenn sie sich ergeben, ob sie den Islam annehmen oder auch nicht. Es wäre viel besser für sie und auch für die Muslime angenehmer. Die Ansar wiederum haben diese Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bemerkt. Und sie haben sich daraufhin gefürchtet und haben Angst bekommen und befürchtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund dieser Barmherzigkeit, die er ihnen den Quraysh entgegengebracht hat, dass er vielleicht in Mekka bleiben wird. Und das wäre natürlich eine Katastrophe für sie, nachdem sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam 8 Jahre verbracht haben, dass er dann plötzlich, ohne dass sie es erwartet hätten, dass er plötzlich in Mekka bleibt und sie alleine zurückkehren ohne den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Aber der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat sie beruhigt, indem er gesagt hat, Al-Mahya Mahyakum wal-Mamatu Mamatukum. Das heißt so viel wie, ich lebe und sterbe bei euch. Ich lebe und sterbe bei euch. Und so ist es auch gewesen. Er ist natürlich später wieder nach Medina zurückgekehrt und er ist auch dort gestorben, sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte die Führer der Kompanien angeordnet, hat ihnen angeordnet, dass sie niemanden bekämpfen sollen, außer diejenigen, die natürlich sie wiederum bekämpfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat allgemein ausgerufen, dass alle Menschen sicher sind. Alle Menschen Sicherheit genießen dürfen, bis auf 4 Männer und 2 Frauen. 4 Männer und 2 Frauen, die einzigen, alle anderen, trotz dem, was sie den Muslimen angetan haben in der Vergangenheit, trotzdem, sie alle genießen Sicherheit und keinem von ihnen darf etwas angetan werden. Aber diese 4 Männer und 2 Frauen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihre Tötung angeordnet, selbst wenn sie sich am Tuch der Kaaba festhalten würden. Denn der ganze Haram-Gebiet ist ein Ort, an dem nicht getötet werden darf. Und der ganze Gebiet ist deswegen heilig, weil dort durch die Kaaba steht in Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern ist das die heiligste Stelle überhaupt. Und wenn jemand Zuflucht sucht bei der Kaaba, in dem Sinne, dass er sich an der Leine dort festhält, dann ist das bildlich ein Ausdruck dafür, dass er Sicherheit ersucht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat angeordnet, dass diese Leute getötet würden, selbst wenn sie sich an der Leine der Kaaba, am Tuch der Kaaba festhalten würden. Und diese vier Männer sind Ikrimah ibn Abi Jahl, Abdullah ibn Khattal und Miqyas ibn Subaba und Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Was Abdullah ibn Khattal angeht, so wurde er getötet, während er sich an der Kaaba festhielt. Und was Miqyas ibn Subaba angeht, so wurde er, ist er geflohen und man ist ihm hinterhergerannt und tötete ihn auf dem Markt von Mekka. Und was Ikrimah ibn Abi Jahl und Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh angeht, so haben sie beide es geschafft, noch bevor jemand zu ihnen kommt, beide haben es geschafft, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu kommen und den Islam anzunehmen, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Islam von ihnen beiden angenommen hat. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, der Imam Gelehrte und Hadith Gelehrte Ibn Hajar und Autor von Fath al-Bari, er hat noch weitere Namen erwähnt. Insgesamt sind es bei ihm 9 Männer gewesen und 8 Frauen gewesen, deren Tötung der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hatte. Und der Grund natürlich war die große Feindseligkeit, die diese Leute speziell dem Islam angetan haben, damit niemand im Nachhinein es wagt, den Muslimen Unrecht und Tyrannei tyrannisch gegenüber zu sein. Das ist sozusagen, dass es eine Lektion ist für jeden anderen, der das Gleiche in Zukunft tun möchte. Nicht vergessen, die ganze Sache wurde ausgelöst durch was? Durch den Angriff der Banu Bakr an die Khuza'a. Und deswegen gab es hier noch etwas, noch eine Rechnung zu begleichen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag der Befreiung von Mekka hat er den Banu Bakr, hatte den Khuza'a erlaubt, sich an den Banu Bakr zu rechnen. Hat ihn erlaubt, sich an den Banu Bakr zu rechnen, und zwar bis zum Nachmittag. Hatten sie Zeit, sich zu rächen, denn wenn sie sich nicht gerecht hätten an ihnen, dann wäre dieser Hass für immer da geblieben. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das ihnen erlaubt. Als dann der Nachmittag eintraf, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Waffenstillstand bekannt gegeben und hat gesagt, dass ab jetzt niemand mehr bekämpft werden darf, und hat klar gemacht, dass Mekka heiliges Gebiet ist. Und als dann im Nachhinein jemand trotzdem noch getötet worden war, das heißt die Khuza'a hat nach dieser Verkündung trotzdem noch eine Person von den Banu Bakr getötet, aber offensichtlich aus Unwissenheit, und ihnen hat diese Nachricht nicht erreicht. Und dann sind die Leute natürlich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und sie wollten Rache haben, und der Prophet alaihi salatu wasalam hat das nicht akzeptiert, sondern er hat das Blutgeld selbst dann bezahlt, damit die Leute sozusagen zufrieden sind, und hat ihnen nicht erlaubt, Rache zu üben. Und dann hat er klar gemacht sallallahu alaihi wasallam, dass wer nach diesem Zeitpunkt jetzt noch jemanden tötet, so hat die Familie des Getöteten das Recht entweder auf Wiedervergeltung oder auf Blutgeld. An dieser Stelle machen wir eine Pause, barakallahu fikum, und dann machen wir inshallah danach noch kurz weiter. Wa jazakumullahu khayran. Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نعم الله على بعض رحمته الله زيك من هايل زم بفيت محمد صلى الله عليه وسلم فوق درس دي بيفستر das letzte was wir erwähnt hatten war diese die Erlaubnis des Propheten صلى الله عليه وسلم dass die Khuza'a sich von den Banu Bakr rächen dürfen und dass der Prophet عليه الصلاة والسلام danach den Kampf und den Krieg ein für alle Mal beendet hat und keiner durfte mehr irgendjemanden angreifen. Die meisten und allermeisten Mekkaner, wie gerade erwähnt, sie haben es genossen, sie haben die Sicherheit des Propheten genossen, die er allen verliehen hat, und wir haben gesagt, es gab diese Ausnahme von diesen paar Leuten, und dazu möchte ich euch eine Überlieferung vorlesen. Und diese Überlieferung befindet sich in Sunan Abi Dawud. Sa'ad radiallahu ta'ala anhu berichtet, wahrscheinlich Sa'ad ibn Ubadah radiallahu anhu, er berichtet, er sagte, am Tag der Befreiung Makkas gewährte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam allen Leuten außer vier Männern und zwei Frauen Sicherheit. Er zählte sie dann auf und sagte, und auch Ibn Abi Sarh. Er sagte, was Ibn Abi Sarh angeht, so hat er sich bei Uthman Ibn Affan versteckt. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Leute zum Treueschwur, also zur Bay'a, aufrief, brachte er ihn mit und stellte ihn vor den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Da sagte er, das heißt Ibn Abi Sarh, er sagte, O Prophet Allahs, Entschuldigung, Uthman, O Prophet Allahs, nimm den Treuschwur von Abdullah, also Ibn Abi Sarh, an. Da erhob er seinen Kopf und schaute ihn an. Dies geschah dreimal. Dreimal hat der Prophet ihn angeschaut und dann wieder weggeschaut. Das heißt also, er hat seinen Treuschwur nicht angenommen. Er hat ihm jedes Mal die Hand ausgestreckt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm die Hand nicht ausgestreckt. Jedes Mal weigerte er sich. Nach dem dritten Mal akzeptierte er seinen Treueschwur. Hiernach wandte er sich seinen Freunden zu und sagte, Gibt es unter euch keinen Besonnenen? Gibt es unter euch keinen Besonnenen, der sich zu diesem da begeben und ihn getötet hätte, als er sah, dass ich meine Hand vor seinem Treueschwur zurückhielt? Insofern hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwartet, dass sie dementsprechend reagieren. Da sagten sie: O Gesandter Allahs, wir wussten nicht, was du denkst. Hättest du uns doch mit den Augen ein Zeichen gegeben? Er sagte: Es steht einem Propheten nicht zu, verräterische Augen zu haben. Das ist die Geschichte in Bezug auf Abdullah ibn Abi al-Sarh. Die anderen drei waren, wie gesagt, Ikrimah ibn Abi Jahl, Abdullah ibn Khattal und Miqyas ibn Subaba. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte in Sunan al-Nasa'i, das heißt eine andere Hadith-Sammlung, er sagte über diese vier: Tötet sie, wo immer ihr auch sie findet. Tötet sie, wo immer ihr sie findet. Selbst wenn sie sich am Überhang der Kaaba festhalten. Abdullah ibn Khattal wurde von Sa'id ibn Hurayf getötet, während er sich am Überhang festhielt. Haben wir schon erwähnt. Miqyas ibn Subaba holten die Leute auf dem Markt ein und töteten ihn dort. Also bleibt nur noch Ikrimah ibn Abi Jahl übrig. Ikrimah ibn Abi Jahl ist geflohen und auf dem Meer mit einem Schiff davon gefahren. Dann kam ein Sturm, also der muss schon eine Strecke zurückgelegt haben. Ja? Dann kam, weil Mekka, das Meer ist nicht so nebeneinander. Dann kam ein Sturm und die Leute sagten, also während auf dem Schiff war, ja, betet Allah jetzt alleine an, denn eure Götter können euch jetzt gar nicht mehr helfen. Betet Allah alleine an, jetzt niemand sonst mehr anbeten, denn die anderen Götter, die können euch nicht mehr helfen. Da sagte Ikrimah das Ding, das erzählt. Er sagte: Wenn mich nur der Ikhlas vom Meer rettet, Ikhlas bedeutet, dass man eine Sache für Allah allein macht, gemeint ist hier das Gebet. Wenn mich nur der Ikhlas vom Meer rettet, so wird mich auf dem Land nichts anderes retten. O Allah, ich verspreche dir, wenn du mich schützt vor dem, worin ich mich befinde, dann werde ich zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen und meine Hand auf seine Hand legen, das heißt den Treuschwur leisten, und ich werde ihn sicherlich verzeihend und großzügig vorfinden. Danach ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und nahm den Islam an. Das ist die Geschichte dieser vier Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit denjenigen von ihnen, den Islam angenommen haben, zufrieden sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ließ die Leute von Quraysh sich versammeln bei der Kaaba, beim Edenhaus Allah subhanahu wa ta'ala, um ihnen das Urteil zu verkünden, wie er mit ihnen verfahren wird. Denn sie haben eine blutige Vergangenheit mit viel Unrecht und deswegen waren sie natürlich, hatten sie Angst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich über ihnen rächen würde, und sie erwarteten das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und daraufhin sprach er sie an und sagte: Was denkt ihr, wie werde ich mit euch verfahren? Und sie sagten: Du wirst mit uns bestimmt gut verfahren, denn du bist uns ein edler Bruder und ebenso der Sohn eines edlen Bruders. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La tathriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum. Heute soll euch kein Tadel treffen, Allah soll euch vergeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wählte natürlich diese Worte geschickt und weise, denn er hat genau die gleichen Worte erwähnt, die Allah azza wa jal uns berichtet hat über Yusuf alaihi salatu wassalam, nachdem seine Brüder bereut haben, ihre Sünde, die sie begangen haben. Und dann sagte er auch: La tathriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kein Tadel soll euch heute treffen, möge Allah euch vergeben und er ist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Diese Geschichte, auch wenn sie Mursal ist, so ist sie sehr bekannt und die Realität spricht dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie nicht bestraft hat. Und auch interessant ist an dieser Erzählung, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dieses Urteil erst verkündet hat, nachdem er sie gefragt hat, wie sie über ihn denken. Und so sieht man, liebe Geschwister, dass sie niemals das Gefühl hatten und nicht damit gerechnet haben und nicht erwartet haben, dass dieser Mensch, der so ein Ikhlas hat und der solch eine blumenreiche Vergangenheit hat und der nur Gutes für die Menschen wollte, sie haben erwartet so von ihm, dass er sie barmherzig behandeln wird. Und sie haben gewusst, dass er im Gegensatz zu allen anderen Führern auf der Welt, dass er, alayhi salatu wassalam, sein Ziel war nicht die Eroberung, um Macht zu gewinnen. Sein Ziel war es nicht, Geld zu bekommen. Sein Ziel war es nicht, Frauen zu bekommen. Sein Ziel war es nicht, die Kaaba zu entwürdigen oder die heilige Zone zu entweihen. Und sein Ziel war es auch nicht, sich bei ihnen zu rächen, sondern sein Ziel war, dass das Wort Allahs subhanahu wa ta'ala das Höchste ist. Dass Allahs Religion die herrschende Religion ist, besonders natürlich an der Stelle, an der sich das Haus Allahs subhanahu wa ta'ala befindet. Und deswegen ist es ein Zeugnis der Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam und das Zeugnis der eigenen Feinde ist immer das wahrhaftigste Zeugnis. Wenn sogar dein Feind bezeugt, dass du ein guter Mensch bist, dann bist du wahrlich ein guter Mensch. In diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, ist dann eine Ayah herabgesandt worden, und zwar aus Surat An-Nahl, sagt Allah Azza wa Jal, am Ende von Surat An-Nahl, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Das ist die Ayah, Entschuldigung, das ist Surat An-Nahl, 126. Allah sagte, und wenn ihr bestraft, dann bestraft genauso, wie ihr bestraft worden seid. Wenn ihr bestraft, dann bestraft genauso, wie ihr bestraft worden seid. Aber wenn ihr geduldig seid, so ist dies für die Geduldigen noch besser. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wählte es, Geduld zu zeigen. Und er wählte die Vergebung. Und er ließ ihre ganzen Schulden, die sie an Sünden angehäuft hatten, um bei Allah subhanahu wa ta'ala belohnt zu werden. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, nasbiru wa la nu'aqib. Das heißt, wir werden geduldig sein und wir werden nicht bestrafen. Daraus ergibt sich, liebe Geschwister, dass also aus dieser allgemeinen Vergebung aller Quraysh ergibt sich, dass niemand von ihnen getötet wurde. Dass niemand von ihnen als Gefangener festgenommen wurde. Und es ergibt sich daraus, dass sie ihr Vermögen behalten dürfen und dass jeder Grundstücksbesitzer auch weiterhin Besitzer seines eigenen Grundstückes bleibt. Und es ergibt sich daraus, dass sie auch keine Grundsteuer bezahlen müssen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Bewohner von Mekka nicht wie alle anderen behandelt, deren Ortschaften mit Gewalt befreit worden sind oder erobert worden sind. Denn dieser Ort ist der Ort der Anbetung der Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala und es ist die heilige Zone von Allah subhanahu wa ta'ala auf dieser Erde, beziehungsweise in Mekka und Medina. Und deswegen gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob man überhaupt diese Ländereien, die Ortschaft von Mekka, ob man diese Grundstücke überhaupt verkaufen darf, ob man überhaupt die Häuser dort mieten darf. Und das ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein und sich ihrer erbarmen. Denn diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, man darf diese Ländereien nicht verkaufen und auch deren Häuser nicht mieten, sie haben gesagt, deswegen diese Ortschaft gilt, oder für diese Ortschaft gilt, dass derjenige, der zuerst dort ist, darf dort bleiben. Und alles, was nicht gebraucht wird von den Bewohnern von Mekka, darf jeder andere benutzen, wie zum Beispiel die Pilger, die Hajj oder die Umrah vollziehen. Und andere Gelehrte sind der Meinung, dass man die Ländereien von Mekka verkaufen darf, genauso wie deren Häuser. Und das ist natürlich das diejenige Ansicht, die heutzutage praktiziert wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sich nicht begeben zu seinem Haus, in dem er vorher war, in Mekka, sondern man hat ihm ein Zelt aufgeschlagen an einer Ortschaft, die Hadun heißt, eine Stelle, die heißt Hadun. Und warum dort ausgerechnet? Weil das war diejenige Stelle, wo die Quraysh sich damals versammelt hatten, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime zu boykottieren. Ja, damals, wir haben einmal in der Sira ganz am Anfang davon gesprochen, über das Boykott der Leute von Quraysh gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und die große Hungersnot, die deswegen ausgebrochen ist. Und das ist die Ortschaft, an der er sich da hat niederlassen, um dieses geschichtliche Ereignis in den Schatten zu stellen. Usama ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu fragte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagte es zu ihm: Wirst du dich dorthin begeben, in das Haus begeben, wo du vorher warst? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Hat uns Aqil etwa irgendein Haus hinterlassen? Und damit ist gemeint, liebe Geschwister, die Bestätigung des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari und bei Muslim, in dem er sagte: Ein Muslim beerbt keinen Kafir und ein Kafir beerbt keinen Muslim. Und Aqil ist niemand anderes als einer der Brüder vom Vater des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar haben wir verschiedene, unter anderem Abu Talib und Aqil und andere. Und dieser, als Aqil gestorben ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn nicht beerbt und auch kein anderer Muslim aus seiner Familie. Als Aqil gestorben ist, hat ihn sowohl Abu Talib geerbt, als auch Talib geerbt. Talib, der Sohn von Abu Talib. Das heißt, die beiden, also Aqil ist gestorben und sein Bruder Abu Talib hat ihn geerbt. Und auch der Sohn von seinem Bruder, sein Neffe. Wer ist noch Sohn von Abu Talib? Natürlich Ali ibn Abi Talib und Ja'far ibn Abi Talib, beide Sahaba. Und diese beiden haben ihn nicht geerbt, weil sie eben Muslime waren und die anderen waren Kuffar. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und morgen, inshallah ta'ala, beziehungsweise beim nächsten Mal, inshallah morgen, werden wir den zweiten Teil der Eroberung Makkas besprechen. Und danach kommt die Schlacht von Hunain. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gesundheit geben und uns die Kraft geben und uns immer die Wahrheit aussprechen lassen und uns Standhaftigkeit geben. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.